Dass ich Sprachen liebe, habt ihr, glaube ich, als Hörer oder Hörerin meines Podcasts schon öfters gehört und dass ich natürlich besonders Sanskrit liebe. Aber Sanskrit habe ich erst sehr spät entdeckt. Meine ersten Sprachen, die ich gelernt habe, neben meiner Muttersprache Deutsch natürlich, war Russisch. Später dann natürlich in der Schule auch Englisch, Latein, Spanisch und Französisch, mal der Liebe wegen ganz kurz, aber dann wieder abgelegt. Und irgendwann kam dann auch Sanskrit in mein Leben. Ein bisschen Arabisch noch während meines Auslandssemesters in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das war auch eine spannende Zeit. Ja, und so habe ich schon immer Sprache beobachtet oder ein Gefühl für Sprache versucht zu bekommen und finde einfach, dass Sprache so etwas ganz Spannendes ist, was jede Kultur hervorbringt. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Natürlich um die Kultur auch von Sanskrit. Und ich glaube, ihr kennt auch so Beispiele, wo ihr denkt, ah, das gibt's auch wirklich nur in dieser Kultur. Sogar innerhalb von Deutschland ist mir aufgefallen, als ich nach Bayern gekommen bin, habe ich dieses neue Wort Fremdenzimmer gelesen. Auf so Schildern von kleinen Pensionen, würde man hier sagen. Fremdenzimmer bedeutet einfach ein Zimmer für jemand, der nicht von hier ist. Und ich fand das immer so ein bisschen zum Schmunzeln und das klingt vielleicht nicht so sehr willkommen heißend. Aber die Bayern sind ja auch sehr, ja, außen vielleicht manchmal etwas hart und dann aber auch sehr herzlich. Also nehmen wir ihnen das Fremdenzimmer nicht übel. Genauso wie ein Begriff, der mir in meiner Businesswelt begegnet ist. Ich habe sehr lange für einen großen IT-Konzern gearbeitet und dieser Konzern hatte den Sitz in Amerika natürlich. Und die hatten immer so eine Folie aufgelegt mit so Business-Kennzahlen und eine Kennzahl hieß USA, Umsatzzahlen USA. Und die zweite Zeile hieß Rest of the World. Und dort wurden alle Umsätze versammelt, die sozusagen im Rest der Welt eingeholt wurden für das Unternehmen. Und ich musste immer sehr schmunzeln, weil das auch eine Art Weltsicht ausdrückt, die die Amerikaner vielleicht in dieser Hinsicht hatten. Wir und der Rest der Welt. Das nur als kleinen Einstieg und als kleinen Teaser auf diese Folge. Aber seid gespannt, es geht noch um viel mehr als nur um Fremdenzimmer aus Bayern oder Rest of the World aus USA, denn es geht natürlich um Sanskrit. Also, viel Spaß gleich. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yoga-Kultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ist dir das auch schon mal so gegangen, wenn du längere Zeit in einem anderen Land warst? Sei es im Auslandssemester oder auf einer längeren Reise oder Geschäftsreise. Dass du irgendwann anfängst, in dieser anderen Sprache zu denken oder zu träumen oder auch einfach besondere Wörter zu entdecken, die es nur in dieser Sprache gibt und nicht in deiner Muttersprache? Das finde ich spannend und es ging mir auch selbst oft so, als ich unterwegs war. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, der mich jetzt zu der heutigen Podcast-Folge inspiriert hat. Und der heißt Sprache ist alles. Aber warum Sanskrit? Es ging natürlich auch um Sanskrit in dem Artikel, aber ich finde allein die Überlegung, was Sprache eigentlich für uns bedeutet. Sehr schön. Und lass uns mal zusammen eintauchen, was das Thema in diesem Artikel ist und was Sprache für uns sein kann. Ja, Sprache ist alles. Ich hatte ja schon in der Podcast-Folge Nummer 9 die Geschichte von Sanskrit erzählt. Nämlich die Geschichte, die Sanskrit über sich selbst erzählt und über die Entstehung von Sanskrit aus den kosmischen Vibrationen und auch die Technologie, von der ich da spreche, die im Sanskrit steckt. Wie die Sprache gebaut ist und wie sie entstanden ist und wie faszinierend es ist, darüber nachzudenken, wie von den Veden über die Upanishaden bis heute wirklich Sanskrit die Sprache ist, die alle Bedeutungseinheiten in sich trägt und damit auch die Mantren entstanden sind und geformt wurden. Die Mantren, die uns auch so fesseln in unserem Geist. Und auch ein Mantra kann manchmal ein Ausflug in eine andere Welt, in eine andere Sprache sein. Und darum geht's heute. Wie kann uns Sprache in eine andere Welt mitnehmen? Und in dem Artikel, den ich gelesen habe, der ist von meinem Lehrer Varun Khanna, den ich sehr, sehr schätze, ein super Sanskrit-Lehrer. Und er hat geschrieben, ja, Sprache ist die Linse, durch die du die Welt siehst. Und zwar jedes Mal, wenn du eine Erfahrung machst, schreibt er, wird diese Erfahrung in dein Gehirn in Sprache übersetzt. Und die Sprache, in der du sprichst oder gerade denkst, das kann deine eigene Muttersprache sein oder eine Sprache dort, wo du dich gerade aufhältst, die bildet den Rahmen für deine Erfahrungen, die du gerade machst in dieser Zeit, in deiner Zeitkapsel sozusagen. Und die moderne Psycholinguistik, die besagt, dass eben die Sprache eines Volkes auch die Weltanschauung dieses Volkes oder dieser Menschen dort, dieser Gruppe auch umfasst. Ja, mit anderen Worten heißt es, die Sprache, die du beherrschst, die du sprichst und aus der Kultur, wo diese Sprache entstanden ist, diese Sprache ist sozusagen auch ein Gefäß oder ein Rahmen, gibt den Rahmen vor für eine bestimmte Weltanschauung der Kultur, aus der sie auch hervorgegangen ist. Und du hast wahrscheinlich schon die Assoziation im Kopf, da können wir auch schon ein bisschen das Sanskrit hervorholen, sozusagen in dieser Verbindung, ja. Und je mehr Sprachen wir eigentlich beherrschen, je mehr Sprachen du beherrschst, desto mehr Weltanschauung kannst du auch gleichzeitig nutzen, um die Welt zu betrachten. Das ist praktisch ich betrachte es immer als Reichtum. Das Reichtum, wenn ich neue Sprachen lerne, das war bei mir schon immer so. Ich habe in der Schule ganz früh Russisch gelernt und meine Grundschulzeit war in einer Schule, in der wir schon ab der 3. Klasse Russisch gelernt haben. Hab da also ganz viel über die russische Kultur und Literatur gelernt und wie die Russen denken. Später Latein gelernt, ein bisschen Spanisch und eben später natürlich Englisch die ganze Zeit. Habe auch viele Zeit im englischsprachigen Ausland verbracht, sowohl in Amerika als auch sozusagen im Global English als Traveler unterwegs. War auch viel in England, hatte dort auch einen Boyfriend und habe durch diese englische Familie auch viel von der englischen Kultur mitgekriegt. Direkt in London. Wie denken die Engländer? Was haben sie für Wörter? Und durch Sanskrit ist ja nochmal ein komplett neues Universum aufgegangen für mich. Eine neue Faszination, eine ganz neue Sprache, die so anders ist als alles, was ich vorher kennengelernt habe. Aus einer Kultur, die so anders ist als alles, was ich vorher kennengelernt habe. Und ich war viel unterwegs. Und in diesem Sinne ist die Bedeutung von Sprache natürlich unermesslich. Es ist wie so ein Eingangstor in eine neue Welt. Naja, und wie ihr vielleicht schon richtig vermutet habt, dann ist Sanskrit das Eingangstor in die Weltanschauung der Kultur, die auch Sanskrit hervorgebracht hat. Und das ist für mich Grund genug oder der größte Grund, diese Sprache auch zu lernen. Eben nicht nur, um die Einblicke in die Kultur zu gewinnen, die sie umgibt, aber auch die Einblicke, die ich bekomme, um diese Welt, die Sanskrit hervorgebracht hat oder diese Kultur auch in der ursprünglichen Weise zu verstehen. Klar können wir Yoga-Texte auf Englisch lesen oder in der Übersetzung ging sie manchmal über viele Sprachen, erst ins Englische und vom Englischen nochmal ins Deutsche. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel von der eigentlichen Linse der indischen Kultur da noch drin ist, wenn es so oft übersetzt ist. Also Sanskrit ermöglicht uns wirklich auch einzelne Begriffe und Termini so zu verstehen, wie sie auch gebaut wurden. Und das ist die Brücke zu diesen Lego-Bausteinen, die ich auch in meinen Folgen von Sanskrit erwähne. Wenn ihr dazu Lust habt, hört mal unbedingt rein, wie diese Bausteine aus dem Sanskrit eigentlich entstanden sind und wie Sanskrit gebaut ist, praktisch. Aber warum Sanskrit? Genau, es geht eben nicht nur darum, dass man eine weitere Linse oder einen Einblick hat, durch die man die Welt sehen kann. Es gibt ja auch noch ganz andere Sprachen auf der Welt. Warum gerade Sanskrit? Ja, weil Sanskrit einfach eine Sprache ist, die ganz besondere Eigenschaften hat. Und das zeige ich auch oft in meinen Ausbildungskursen, wenn ich ein Sanskrit-Modul unterrichte in den Yoga-Ausbildungen, dass es eben ganz besondere Eigenheiten hat. Und in den meisten Sprachen sind eben Wörter bestimmte Kombinationen von Buchstaben oder Lauten, bei denen sich die Sprecher darauf geeinigt haben, dass dieses Wort oder diese Lautkombination eine ganz bestimmte Sache meint. Zum Beispiel das Wort Pflanze oder Blume. Wenn wir aber das Wort für Pflanze im Sanskrit verwenden, dann gibt es ein ganz altes Wort, den ganz alten Wurzel, und das heißt Badabaha. Und Badabaha ist nichts weiter als der oder die mit den Füßen trinkt. Das heißt, wir haben nicht ein abstraktes Wort Pflanze oder Blume, auf das sich alle geeinigt haben und man muss es wie eine Vokabel lernen, sondern wir haben ein Wort, das genau die Funktion und auch den Sinn beschreibt eines Objektes, nämlich der Pflanze oder der Blume, und das, was sie tut, nämlich sie trinkt mit der Wurzel, mit den Füßen. Das finde ich ein geniales Beispiel, wie wir dadurch auch sehen, wie damals die Sprecher vom Sanskrit oder die, wenn wir zurückgehen bis zu den Rishis, die das Sanskrit empfangen haben, laut der Tradition, wie die eigentlich gedacht haben. Sie spürten rein und hörten die Klänge bzw. empfingen sie in ihrer Tradition in der Meditation. Und diese Klänge, die sie wahrgenommen haben, diese Vibrationen, übersetzten sie und leiteten daraus ab, eben die Wurzeln, diese Verbwurzeln, die wir im Sanskrit haben, die die ganze Sprache durchdringen und bildeten so eigentlich die Wörter aus dem, was sie da empfangen haben, nämlich auch aus dem Objekt und ihrer Erfahrung mit dem Objekt. Auf die Erfahrung kommt es hier an und die Erfahrung war, dass irgendwas passiert mit den Wurzeln der Pflanzen, nämlich, dass sie das Wasser trinken und dadurch wachsen. Finde ich eine geniale Betrachtungsweise, warum Sanskrit auch so besonders ist. Davon gibt es weitere Beispiele, die ich auch in den Folgen erkläre. Und es gibt so ein Sprichwort oder einen berühmten Vers, der auch beschreibt, so wie Shiva und Parvati, sie werden als die Eltern des Universums bezeichnet, weil sie eben in der kosmischen Vereinigung das Universum erzeugt haben. Ebenso wie Parvati und Shiva, die so eng verbunden sind, dass sie nicht getrennt werden können, so sind auch die Worte im Sanskrit, Vak, das Wort, und ihre Objekte, die das Wort beschreibt, Artha, ihr habt das Wort bestimmt schon mal gehört, Artha, das Objekt, die sind untrennbar verbunden. Samprta. Das ist ein bisschen schwer auszusprechen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Konsonanten hintereinander. Samprta. Das Wort und das Objekt sind untrennbar verbunden im Sanskrit. Es gibt noch einen schönen Begriff, der heißt Samskriti. Und das ist das Wort, das natürlich abgeleitet ist von Samskrita. Und Samskriti beschreibt eigentlich das Verhalten, das wir kultivieren, wenn wir über die Beziehung zwischen der Sprache und auch den Objekten wissen und wenn wir diese Beziehung kennen und alles, was wir wahrnehmen, von dem wir geleitet werden, von dem wir geprägt werden. Und wenn wir in dieser Sprache unterwegs sind und uns damit beschäftigen, dann können wir auch nicht anders, als uns so zu verhalten und so zu handeln. Und dieses sich so verhalten mit dem, was wir eigentlich gelernt haben durch unsere Sprache und dieses Verhalten, ist eigentlich nichts weiter als auch das, was wir Kultur nennen. Und so wird Samskriti auch Kultur übersetzt oder Werte. Es ist die Verhaltensweise, die wir an den Tag legen sozusagen und die sich aus unserem Wissen und über den Wert von allem ergibt, von dem, was wir wahrnehmen. Das finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie Sprache benutzt wird, auch etwas zu beschreiben, was im Sanskrit ja passiert. Eben durch die Zusammensetzung und durch die Nutzung des Wortes entsteht ein großer Bedeutungsraum. Und diese Kultur, die sich rund um den Yoga entwickelt hat, oder andersrum, die Kultur, aus der der Yoga hervorgegangen ist, Samskriti, die können wir eben besser verstehen, wenn wir Sanskrit lernen, wenn wir einzelne Begriffe lernen. Wir müssen nicht die komplette Sprache verstehen, wir müssen auch nicht Sanskrit studieren. Aber wenn wir uns mit der Sprache beschäftigen, dann werden wir viele Aha-Effekte haben in unserem Gehirn und auch verstehen, wie hat man gedacht damals, woher kommt es, wie sind die Begriffe zusammengesetzt. Und das ist das, was ich liebe und das, was ich auch gerne in meinen Postings teile. Wie sind diese Begriffe, die wir alle kennen, eigentlich entstanden und was ist ihre Wurzel? Wie groß ist eigentlich Sanskrit? Also wie komplex ist Sanskrit in der Sprache? Es wird gesagt, dass es eigentlich eine endliche Anzahl von Wurzeln gibt. Also diese Verbwurzeln, von denen spreche ich. Wir sagen, es gibt etwa 2000 Verbwurzeln in Sanskrit, die aber mit einer bestimmten Anzahl von verschiedenen Vorsilben und Nachsilben kombiniert werden können, sogenannte Präfixe oder Suffixe, und dadurch entstehen wieder neue Verbformen oder auch Nomen, also Substantive. Und dadurch ist die Sprache praktisch unendlich kombinierbar. Es können auch Wörter zusammengesetzt werden, genau wie wir es im Deutschen haben, zu sogenannten Komposita, sodass wir wie Schifffahrtsgesellschaftsvorschrifts Pamphlet. So etwas können wir auch im Sanskrit bilden. Das heißt, die Sprache ist eigentlich unendlich flexibel und kombinierbar. Genau wie wir mit einem Lego-Baukasten unendlich viele Objekte bauen können. Das ist eigentlich ein so geniales Bild, was wir verwenden können, das mit den Lego-Bausteinen. Und jeder einzelne Baustein könnte für eine Verbwurzel stehen oder für eine Vorsilbe, Nachsilbe, Endung und so weiter. Und was interessant ist, ich habe auch mal einen Spoken Sanskrit Kurs belegt an der Uni und das ist wirklich etwas, wo du dann Sanskrit versuchst zu sprechen, also sprechen zu lernen wie eine normale Sprache, so als würdest du auf einmal Latein sprechen üben und Lateinsätze bilden. Das ist eine richtig gute Übung für den Kopf und für das Gehirn, hat total Spaß gemacht, aber ist natürlich not everyone's cup of tea. Aber was ich ganz spannend finde, dort haben wir gelernt, dass wenn du sozusagen verschiedene Wurzeln kennst, also selbst wenn du ein kleines Vokabular hast und dann einige Begriffe, die du eigentlich vorher noch gar nicht kanntest, aber dir anschaust und die Wurzel siehst, kannst du eben in die Übersetzung gehen und kannst den Inhalt des Wortes dir selbst erschließen, weil diese Worte eben so beschreibend sind, so wie ich vorhin beschrieben habe an dem Beispiel Pflanze. Selbst wenn du nicht den Begriff Pflanze kennst, aber wenn du Pada Baha übersetzen kannst, weil du weißt, dass Pada der Fuß ist und Paar trinken heißt, dann kannst du über diesen Inhalt oder diese Bedeutung letztendlich zu dem kommen, was der Sprecher meint. Noch ein weiteres Merkmal, was ich wirklich an Sanskrit schätze, ist diese Organisation im Satzbau und in den Endungen, sodass du wirklich durch bestimmte Endungen weißt, wer ist das Subjekt im Satz, wer spricht, wer tut was. Das ist alles festgelegt, nicht durch Artikel wie im Deutschen, sondern durch die Endungen des Falls. Du kannst also dann ganz eindeutig in der Übersetzung feststellen, was wohin gehört. Was ist das Subjekt, was ist das Objekt? Und die Reihenfolge der Wörter ist dabei völlig wurscht, könnte man sagen, weil man kann alle Wörter in sämtlicher Reihenfolge positionieren. Wichtig ist nur, dass man sieht, wie die Endung und wie der Bau dieses Wortes gestaltet ist. Dann weiß man, welches ist das Verb, welches ist das Subjekt, welches ist das Objekt des Satzes. Und das ist alles ganz klar und eindeutig festgelegt. Diese Klarheit der Sprache und auch die Effektivität, dass es im Grunde mit diesen wenigen Mitteln auskommt. Und das ist auch das, was in den Sutren so smart ist, dass diese Sutren so kurz und dicht formuliert werden können, dass es durch diese Technologie von Sanskrit eigentlich auch nur möglich, dass du dich kurz fassen kannst und dass es eindeutig ist, was gemeint ist. Das heißt nicht, dass wir diese Sutren sofort verstehen. Die muss man dann auch entpacken, aber sie sind wie so eine Art kleiner Zipcode in der höchsten Effektivität gebildet, sodass sie das ausdrücken in einer Eindeutigkeit, was ausgedrückt werden soll. Und ganz zum Schluss noch zwei verschiedene Beispiele für das Thema Sprache ist die Linse einer Kultur. Vielleicht ist es nicht ganz fair, aber ich habe letztens gelesen zwei Fakten. Das Sanskrit hat 34 verschiedene Arten, mindestens, um ein Wort für Feuer auszudrücken. Das findet man in einem Werk namens Amarakosha. Das ist ein Synonym-Lexikon für Sanskrit-Wörter. Ganz spannend. Wer diese 34 Wörter gerne mal wissen möchte, bitte schreibt mir. Und das ist nicht verwunderlich, dass Feuer hier so eine Vielfalt hat an Wörtern, an Synonymen, die alle auch wieder was Verschiedenes meinen. Also das sind zwar Synonyme, aber werden in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn wie wir wissen, ist Feuer das Element in den Ritualen, die wir ganz zu Anfang der Geschichte von Indien finden, im vedischen Agni-Ritual der Brahmanen. Die Feuerrituale, die Feuerzeremonien, das heilige Feuer. Agni ist auch der Gott des Feuers, der als allererstes in den Veden, im ältesten Veda, den wir kennen, im Rig Veda, wird der Gott Agni, der Gott des Feuers, auch angerufen. Das heißt, natürlich hat Feuer eine enorme Bedeutung. Und jetzt kleiner Kontrast, vielleicht nicht ganz fair, aber witziger Fun Fact, den ich letztens auf Spiegel Online gelesen habe. Eine Sprachstudie hat herausgefunden, dass es über 100 Wege gibt, in der englischen Sprache zu beschreiben, dass jemand betrunken ist. Das heißt, hier gibt es einen Fokus auf einen ganz anderen Bedeutungsraum. Sorry about that. Bestimmt gibt es ganz viele andere spannende Wortschätze, tolle Wörter in der englischen Sprache. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber diesen Kontrast wollte ich gerade noch mal zeigen. Ja, und ich finde einfach, das Lernen von Sanskrit, das allein nur das Beschäftigen mit Sanskrit, seine Kultur und auch der Literatur in dieser Sprache transformiert uns in unserem Denken, ordnet unsere Gehirn, Synapsen, unsere Verbindungen neu. Es befähigt uns aber auch zu handeln nach dieser Weltanschauung, die wir da kennenlernen, die Philosophien kennenzulernen. Und all das passiert, wenn wir uns mit der Sprache Sanskrit beschäftigen und einzelne Wörter oder Konzepte wirklich auf einer Ebene kennenzulernen, die über die reine Übersetzung in ein deutsches Wort oder in ein englisches Wort hinausgeht. Und Sanskrit wird damit auch wie zu einem Fahrzeug, ein Vehikel, um in diese Welt auch einzutreten und diese Philosophien und Konzepte und Kultur auch in unsere Welt mitzubringen und auch zu leben und uns danach zu richten. All das hat Sanskrit hervorgebracht und von all dem leben und atmen wir ja auch als Yogis oder Yoginis. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich sage nochmal diesen schönen Spruch von Shiva und Parvati. Vagarta viva sampraktau Vagarta pratipattaye Jagata pitarau Vande Parvati Parameshwarau. Wie Shiva und Parvati, die Eltern des Universums, so eng verbunden sind, dass sie nicht getrennt werden können, so sind auch Worte und ihre beabsichtigten Objekte untrennbar verbunden. Wir sehen uns ganz bald und wenn ihr Lust habt, Sanskrit mit mir zu lernen, einzelne Konzepte, einzelne Wörter wirklich auseinanderzunehmen und zu verstehen, wie die Sprache gebaut ist, dann kommt doch gerne mit dazu in meinen Sanskrit-Kurs, lernt auch zu chanten und auszusprechen und nähert euch dieser Sprache und damit auch der Kultur, die den Yoga hervorgebracht hat. Punarmilamaha, wir sehen uns bald und wir hören uns bald. Bis ganz bald. Ciao.